Sommer 2003. Ich bin mit meinen Großeltern im Urlaub. Wir fahren zu einem Wasserpark. Meine Oma sagt vorher: Isa, such dir ein paar Wechselklamotten aus. Falls du ins Wasser fällst, dann hast du noch was Trockenes zum Anziehen. Ich sage voller Selbstbewusstsein: Nein, das brauche ich nicht, ich passe gut auf. Es vergehen nur wenige Minuten im Wasserpark und ich bin von oben bis unten klatschnass, weil ich natürlich ins Wasser gefallen bin. Ich laufe weinend und auch mit Scham zu meiner Oma und sie sagt: Keine Sorge, ich habe Sachen für dich mitgenommen. Alle Kinder, mit denen ich hier war, sind ins Wasser gefallen, obwohl sie sicher waren, dass sie nicht reinfallen. Und irgendwie hat mir das in dem Moment geholfen, dass ich mit dieser Erfahrung nicht alleine war. Sommer 2015. Ich schreibe Abitur. Am Vorabend meiner Mathe-Klausur bin ich so aufgeregt, dass mir richtig schlecht ist und ich Angst habe, dass ich am nächsten Tag alles vergesse. Meine Mama sagt zu mir: Du wirst das morgen bestimmt schaffen. So viele andere vor dir haben das auch geschafft und viele von denen waren auch ganz bestimmt ganz doll aufgeregt. Und natürlich hatte sie recht damit, aber irgendwie hat mir das in dem Moment trotzdem gar nicht geholfen, dass ich mit dieser Erfahrung nicht alleine war. Sowohl meine Mama als auch meine Oma haben versucht, wie es der Duden formulieren würde, durch Teilnahme und Zuspruch mein Leid zu lindern. Oder etwas kürzer gesagt, sie haben versucht, mich zu trösten. Und obwohl beide aus der Perspektive von "Du bist nicht allein" gesprochen haben, hatte das je nach Situation ganz unterschiedliche Reaktionen bei mir ausgelöst. Es scheint also so, dass Trost nicht nur mit einer Form oder einem Satz auskommt, sondern unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Ich habe mich daher gefragt, wie macht Gott das denn eigentlich mit dem Trösten? Können wir von ihm vielleicht was lernen und kann uns das vielleicht auch trösten? Um diesen Fragen nachzugehen, habe ich uns einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht. Ich lese aus Jesaja 66, die Verse 10 bis 14 nach der Basisbibel. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr über sie getrauert habt. Trinkt euch satt an ihrer Brust und lasst euch trösten. Saugt an ihrer Mutterbrust und genießt ihren Reichtum. Denn so spricht der Herr: Ich werde Jerusalem Frieden geben, der sich ausbreitet wie ein Fluss. Der Reichtum der Völker fließt der Stadt zu wie ein rauschender Bach. Auch ihr werdet ihn genießen. Wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr euch von Herzen freuen. Ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. Aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Mit Jesaja 66 haben wir einen Text vor uns, der uns vielleicht in Teilen bekannt vorkommt und in anderen Teilen vielleicht auch richtig stark irritiert. Der bekannte Vers ist vermutlich Vers 13a, der in der Luther-Übersetzung so heißt: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das war die Jahreslosung von 2016. Der irritierende Teil: Ja, das könnte so quasi alles andere sein und vielleicht auch ein bisschen Vers 13. Denn unser Text ist voller üppiger Bilder, die wir vermutlich sonst nicht so oft im Kontext mit Gott und unserem Glauben benutzen. Da ist die Rede von der Mutterbrust, an der wir uns satt trinken können und deren Reichtum wir genießen können. Oder davon, dass wir wie ein Kind auf der Hüfte getragen und auf Knien geschaukelt werden. Auch ist es eher ungewöhnlich, dass Gott mit einer Mutter verglichen wird, die uns tröstet. In vielen anderen Texten und auch Liedern, die wir oft singen, lesen und hören wir eher von Gott als Herr, König, Hirte, Vater oder Schöpfer von Himmel. So Bilder, die für sich schon auch näher ausdrücken können, aber die in vielerlei Hinsicht eher ein starkes und auch eher ein männliches Bild von Gott zeichnen. Ich mag das sehr, dass unser Text von heute Morgen da anders ist, und das möchte ich an zwei Gedanken festmachen. Der erste: Manchmal braucht es vielleicht einfach eine Umarmung. Wenn man versucht, einen anderen Menschen zu trösten, kommt man manchmal genau in die Situation, von der ich eben von meiner Mama erzählt habe. Man sagt der Person etwas in bester Absicht, aber irgendwie kommt es gar nicht so richtig an. Man bekommt vielleicht sogar richtig schnippisch zurück: Das hilft mir jetzt überhaupt nicht. Da kann schon mal das innere Gefühl aufkommen: Ja, bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts mehr. Vielleicht lasse ich die Person auch erstmal in Ruhe. Und manchmal ist es auch der richtige Weg, einen Menschen einfach erstmal allein sein zu lassen. Aber manchmal kann es vielleicht auch echt helfen, wenn man fragt: Hey, magst du vielleicht mal in den Arm genommen werden? Denn zu uns als Menschen gehört sowohl unser Inneres als auch unser äußerlich-körperliches Erleben. Und manchmal kann sowas wie eine Umarmung genau das sein, was uns als ganze Menschen richtig gut tut. Unser Text spricht ja jetzt ja von noch intimeren Momenten, die aus ganz praktischen Gründen in vielen Situationen jetzt so nicht dran sind. Aber ich mag es, wie sehr der Text darauf hinweist: Manchmal tun im Moment des Trostes nicht nur Worte gut, sondern auch körperlich spürbare Nähe und Zuwendung. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch sagen, körperliche Nähe sollte immer auch etwas mit Einverständnis zu tun haben. Daher ist es gut, sich immer wieder zu fragen: Passt das, was hier gerade passiert, für meine eigenen Grenzen und auch für die meines Gegenübers? Besonders für das Gegenüber hilft da manchmal schon eine ganz einfache Frage, wie wir sie auch eben schon mal gehört haben: Möchtest du in den Arm genommen werden? Oder ist es in Ordnung, wenn ich dir meine Hand auf die Schulter lege? Und der zweite Grund, warum ich unseren Text in seiner ungewöhnlichen Sprache macht: Gott ist mit einem Bild oder einem Wort noch nicht fertig beschrieben. Gott ist nicht durch ein Wort oder Bild fertig beschrieben. Wir haben schon vorhin gehört, Gott wird in der Bibel mit vielen verschiedenen Bildern verglichen. Und da gibt es Bezeichnungen, die kommen deutlich häufiger vor als andere. Und das prägt natürlich auch unser eigenes Verständnis, unser eigenes Bild von Gott. Ich zum Beispiel merke für mich, in meiner Vorstellung hat Gott häufiger das Erscheinungsbild eines alten Mannes mit weißem Bart. Und wenn ich dann so Texte wie den von heute lese, dann merke ich da bei mir auch Irritation. Puh, also so wie eine Mama stelle ich mir Gott selten vor. Aber dann merke ich auch, wie mich das berührt, weil ich an so viele Momente außerhalb meines Mathe-Abiturs zurückdenke, in denen meine Mama die einzige war, die mich richtig gut trösten konnte. Und auch heute ist es so, dass ich manchmal ganz bewusst meine Mama anrufe, weil ich gerade meinen Mama-Trost brauche. Und sich da dann vorzustellen, Gott will mich trösten, wie meine Mama mich tröstet, das macht ganz viel mit mir. Da schickt so eine richtige Wärme durch meinen Körper. Und vielleicht geht es dir mit dem Bild der Mutter ja genauso oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht gibt es auch andere Bilder, die bei dir das auslösen, was dieser Vers bei mir auslöst. Vielleicht ist es für dich das Bild des Hirten oder das des Schöpfers. Dann ist es auch voll gut. Vielleicht haben wir auch gerade deshalb so viele Bezeichnungen für Gott in der Bibel, weil Menschen die Worte für Gott ausgesucht haben, die ihr Herz bewegt haben. Es kann daher für uns und auch für andere tröstlich sein, sich zum Beispiel mit unserem Text von heute Morgen daran zu erinnern, Gott ist nicht durch ein Wort oder ein Bild fertig beschrieben. Das eigene Gottesbild darf sich immer wieder verändern und es darf was dazukommen und es darf auch was wegfallen, was vielleicht nicht mehr passt. Jetzt könnte man ja vielleicht einwerfen, okay Isa, das sind alle spannende Gedanken, aber ist es nicht trotzdem irgendwie ein schräger Text für heute? Es geht so viel um Trost und irgendwie auch um Jubel. Ist das mitten in der Passionszeit nicht irgendwie nichts der Dinge, der schlimmen Dinge, die gerade in unserer Welt passieren? Ist das da nicht ein bisschen zu viel? Das sind richtig gute Fragen und ich glaube, für eine Suche nach Antworten ist es spannend, sich anzuschauen, für wen der Text im ersten Moment geschrieben wurde. In Vers 10 lesen wir, freut euch mit Jerusalem und jubelt über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich über sie, alle, die ihr getrauert habt. Jetzt könnte man ja denken, das heißt, Jerusalem hat vielleicht so ein bisschen schwere Zeit hinter sich. Deshalb haben die Menschen getrauert, aber jetzt geht es ihnen wieder richtig gut und jetzt können alle jubeln. Aber dem ist gar nicht so. Jerusalem ist zum Zeitpunkt unseres Textes alles andere als in einer Blütephase. Die Menschen sind gerade erst aus dem babylonischen Exil zurückgekommen und vieles liegt in Trümmern. So auch der Tempel, also der Ort, wo sie Gott als besonders nah erlebt haben, der ist zerstört. Ich stelle mir vor, viele waren unglaublich hoffnungslos und haben sich gefragt, lohnt sich das überhaupt nochmal alles aufzubauen? Und genau in diese Situation hinein spricht jetzt Jesaja seinen Text und sagt, jubelt und freut euch, auch wenn ihr noch traurig seid. Und ich glaube, das macht er nicht, weil er sagen will, über das bisschen Zerstörung kann man schon hinwegsehen, sondern weil er sagen will, das ist noch nicht das Ende. Gott ist noch nicht zu Ende. Nicht zu Ende mit euch und nicht zu Ende mit dieser Stadt. Lasst uns hoffnungsvoll trotzig bleiben, dass da noch mehr kommt und Gott noch mehr vorhat. Und daher formulierte dann so verschiedene richtig starke Zusagen, wie wir auch in Vers 14 lesen, ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So zeigt der Herr seine Macht an seinen Knechten. Aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Jesaja macht also auch die Perspektive auf, das, was unfair ist, das wird von Gott gesehen. Das wird angesehen, das wird ernst genommen und nicht vergessen. Wie eine Mutter, die sich manchmal auch zornig für ihr Kind einsetzt, wenn ihm Unrecht getan wird. So hat Gott uns auch im Blick. Und daher finde ich diesen Text gerade auch für herausfordernde Zeiten so stark, weil er für mich zwei Dinge aufmacht. Das eine, er nimmt ernst, dass Menschen immer wieder Trost brauchen. Damals wie heute. Und zwar Trost, der nicht vertröstet, sondern wirklich nahe kommt. Trost, der nicht vertröstet, sondern wirklich nahe kommt. Der nicht nur auf rationale Lösungen aus, sondern der sagt, ich bin da für dich. Ich halte dich. Ich komme dir nah, da, wo du bist. Und Gottes Nahekommen, das kann man durch ganz verschiedene Sachen erleben. Manchmal ist es vielleicht durch ein Gespräch, ein Gebet, ein Vers oder ein Lied, wo man merkt, das berührt mich gerade richtig doll. Oder es ist durch was körperlich Spürbares, wie zum Beispiel eine Umarmung oder auch das Abendmahl, das wir gleich gemeinsam feiern. Darin erinnern wir uns daran, wie sehr Gott für uns ist. So sehr, dass er alles für uns gegeben hat. Und das Zweite, warum ich diesen Text so stark finde, ist, weil er dazu ermutigt, lasst uns weiter an Gott festhalten, denn seine Geschichte mit uns ist noch nicht zu Ende. In ihm ist eine Trost- und Trotzkraft, die noch nicht zu Ende ist. Das nimmt vielen Situationen nicht alles Schwere. Aber es zeigt eine Perspektive auf, die sagt, lasst uns weiter zu Gott kommen. Und lasst uns nicht aufhören, ihm alles zu bringen, weil er uns zusagt, es wird eine Zeit kommen, da wird euer Herz aufblühen, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen. Im evangelischen Kirchenjahr hat jeder Sonntag einen Namen und eine Farbe. Unser heutiger Sonntag heißt Letare, das bedeutet freue dich. Und die Farbe des Sonntags ist rosa. Ja, habe ich mit Absicht gemacht. Während die anderen Sonntage in der Passionszeit lila sind und erst am Sonntag, am Ostersonntag, wechselt es auf weiß. Man könnte also sagen, in den heutigen Sonntag scheint schon ein bisschen Ostern hinein. Und vielleicht ist genau das die Einladung des Sonntags Letare. Mitten in allem, was schwer ist, einen kleinen Vorgeschmack auf diese Hoffnung zu bekommen, auf diese Auferstehungshoffnung, die Weltgeschichte verändert hat und noch nicht zu Ende ist. Ein Moment, in dem wir spüren dürfen, Gott ist noch nicht fertig. Nicht mit dieser Welt, nicht mit unserer Hoffnung und auch nicht mit uns. Und vielleicht dürfen wir etwas von diesem Trost mitnehmen. Wie eine Umarmung Gottes, die sagt, ich bin da, ich halte dich, ich gehe mit dir, was auch kommt. Amen.